Dimensionen.
Ein Fabrikgebäude am Rana Plaza ist eingestürzt. Überlebende werden geborgen, doch mehr als 1000 Menschen finden den Tod. Ursache für die Katastrophe sind Baupfusch und grobe Sicherheitsmängel, die verschwiegen wurden. Blinde Profitgier auf Kosten von Menschenleben.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass europäische Konzerne von Menschenrechtsverletzungen profitieren, die entlang ihrer globalen Lieferketten begangen werden. Auch wir in Österreich ziehen daraus tagtäglich Nutzen. In nahezu jeder Tafel Schokolade steckt Kinderarbeit, nahezu jedes Handy und jedes Auto enthält Rohstoffe, deren Abbau Menschenrechtsverletzungen verursacht.
Konzernverantwortung. Mit Lieferkettengesetzen gegen Ausbeutung und Umweltzerstörung. Von Alexander Beer.
Der 24. April 2013 markiert einen drastischen Wendepunkt in der Diskussion um Konzernverantwortung und Lieferkettengesetze. Nach einem verheerenden Brand in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch sterben 1135 Menschen. Mehr als 2000 werden verletzt. Es ist der größte Unfall in der Geschichte der Textilindustrie. Nach diesen schrecklichen Ereignissen stieg der gesellschaftliche Druck, westliche Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen haftbar zu machen, von denen sie profitieren. Markus Krajewski, Professor für Wirtschaftsvölkerrecht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, über die Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes.
Ich würde gerne das Zitat von Uli Brandt aufgreifen, von der imperialen Lebensweise. Ich würde sagen, im Grunde genommen haben wir deswegen eine auch ja rechtsmoralische Verpflichtung, das zu regeln, weil wir davon profitieren. Ja, also wir als Konsumenten sowieso, aber auch unsere Ökonomien. Also im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, die Gewinne, die aus den Menschenrechtsverletzungen, den Umweltrechtsverletzungen, die akquiriert werden, die werden im globalen Norden geschöpft. Ja, und insofern glaube ich, ist es auch richtig, regulatorisch zu sagen, man setzt da an, wo die Gewinne aus diesen Rechtsverletzungen eben tatsächlich dann entstehen.
Der Wiener Politikwissenschaftler Ulrich Brandt prägte mit seinem gleichnamigen Buch Imperiale Lebensweise einen bahnbrechenden Begriff. Die meisten Menschen im globalen Norden, also in den reichen westlichen Industrienationen, sowie eine wachsende Zahl an Menschen in den sogenannten Schwellenländern, leben auf Kosten des größten Teils der Menschheit und der Umwelt. Arbeitsbedingungen, wie sie Friedrich Engels in seiner berühmten Studie zur Lage der englischen Arbeiterklasse beschrieben hat, existieren in Europa kaum mehr. Sie sind aber nicht verschwunden, sondern wurden schlichtweg ausgelagert. Heute findet man sie in den Weltmarktfabriken von Äthiopien, Mexiko oder eben Bangladesch. Es waren namhafte Modeketten wie Benetton, Kick und Mango, die in der Brandfabrik von Rana Plaza produzieren ließen.
Auch europäische Firmen hatten in dem maroden Schwarzbau produzieren lassen, unter ihnen der deutsche Textildiscounter Kick. Das Unglück gilt als das Schlimmste seiner Art in der Geschichte des Billiglohnlandes. Die Textilindustrie in Bangladesch steht wegen unzureichender Sicherheitsbedingungen immer wieder in der Kritik.
Am Vortag des großen Unglücks werden gefährliche Risse in dem neunstöckigen Fabriksgebäude festgestellt. Die Polizei verbietet den Zutritt. Dennoch befinden sich mehr als 3000 Menschen im Gebäude, als es um 9 Uhr morgens kollabiert. Trotz des Betretungsverbots hatte man die Näherinnen dazu gezwungen, ihre Arbeit aufzunehmen. Der internationale Aufschrei ist groß. Vor allem europäische Modekonzerne sehen sich gezwungen, etwas zu tun. So tritt einen Monat später der sogenannte Bangladesch-Akkord, ein Gebäude- und Brandschutzabkommen, in Kraft. Der Vertrag wird von 200 Bekleidungshändlern, darunter Kick, H&M, Aldi und Lidl, unterzeichnet, sowie von NGOs und zwei globalen Gewerkschaftsföderationen. Doch die Hoffnungen werden enttäuscht. Die Arbeitsbedingungen werden nicht menschlicher. Gerade in der Corona-Pandemie verschlechtern sie sich weiter. Elke Schüssler, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Kepler-Universität Linz, forscht zur globalen Bekleidungsindustrie und untersuchte die Folgen des Unglücks von Rana Plaza. Sie betont, dass
eigentlich gleichzeitig zu diesem Prozess die Einkaufspreise weiterhin gesunken sind und auch nur sehr wenige westliche Unternehmen die Fabriken wirklich dabei finanziell auch unterstützt haben, Sanierungen durchzuführen. Was zur Folge hatte, dass sich der Druck auf die Arbeiterinnen eigentlich immer am Ende der Kette noch weiter erhöht hat. Also sinkende Einkaufspreise bei gleichzeitig gestiegenen Ausgaben der Fabrikmanagerin führt eben natürlich dazu, dass das irgendwie sich auch auf dem Rücken der Arbeiterinnen widerspiegelt, im Bereich der Löhne, aber insbesondere auch im Bereich der Arbeitszeiten, die eben keinesfalls gesunken sind, und auch einem gewissen Zuwachs an verbalem Missbrauch. Also einfach der Stress und der Druck wurde sozusagen höher.
Zentraler Haken am sogenannten Bangladesch-Akkord: Es fehlen einklagbare Sanktionsmechanismen gegen die Vergehen, die der extremen Ausbeutung zugrunde liegen. Alles hing letztendlich weiterhin am guten Willen der Modeketten.
Die Corona-Pandemie, das ist jetzt ja auch durch die Medien, denke ich, hinreichend gegangen, war so eine Art Stresstest, die nochmal gezeigt hat, ja, also trotz dieses Akkords, der wirklich ja viel gepriesen wurde als vielversprechender Weg, endlich doch gewisse Probleme wie Gebäudesicherheit, aber vielleicht auch existenzsichernde Löhne. Ja, auch da gab es ja eine ähnliche Initiative, die ACT-Initiative, so kollektiv zu regeln. Es sind doch vor allem darin gescheitert, wirklich strukturelle Veränderungen in diesen Machtverhältnissen, in den globalen Wertschöpfungsketten zu erzielen. Und das Fazit hierfür ist eben, selbst durch so ein großes Unglück, einmalig hervorgebrachte freiwillige Initiativen mit einer so großen Beteiligung schaffen es eben nicht, die gewünschten Effekte zu erzielen.
Deshalb braucht es laut Expertinnen und Experten ein Lieferkettengesetz.
Die Diskussionen laufen ja seit einigen Jahren sehr intensiv. Das Gute ist, wir haben inzwischen auch eine Reihe von Beispielen, an denen wir das studieren können. Sowohl Gesetze, die in Kraft getreten sind, als auch Vorschläge wie der Vorschlag der Schweizer Konzernverantwortungsinitiative, der jetzt so erstmal nicht kommt.
Markus Krajewski.
In der Schweiz kommt ja etwas, was dann anders sein wird, was wir auch wieder studieren können. Und ich glaube, das ist hilfreich im Ausgangspunkt. Ist für die rechtswissenschaftlichen Betrachtungen dieser Diskussion natürlich sind die Leitprinzipien der Vereinten Nationen. Die haben wir für Wirtschaft und Menschenrechte, die haben wir jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Das ist sozusagen der globale normative Rahmen, in dem das verhandelt wird. Und ich glaube, für vieles, was wir hier verhandeln, ist das auch kein schlechter Rahmen.
Die Idee eines Lieferkettengesetzes ist alt. Bereits in den 1970er Jahren gab es in der UNO eine Initiative von Ländern des Südens, transnationale Unternehmen an Verhaltensregeln zu binden. Doch die reichen Länder stellten sich quer und brachten die Initiative zu Fall. Nach vielen Jahren zähen Ringens verabschiedete dann im Jahr 2011 der Menschenrechtsrat der UNO die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Ein großer Schritt. Doch damit war das Ziel noch lange nicht erreicht. Kommt es nämlich zu Verstößen gegen das Abkommen, passiert nichts. Denn auch dieser Vereinbarung fehlen schlicht die Sanktionsmechanismen. Deshalb haben einzelne Länder in den letzten Jahren auf eigene Initiative Lieferkettengesetze auf den Weg gebracht.
Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was muss jetzt konkret geregelt werden? Ich glaube, das sind zwei zentrale Fragen, um die es da geht. Das eine ist eben die Frage, für wen soll dieses Gesetz gelten? Und da haben wir auch eben in den Vergleichen, die wir sehen, wir haben jetzt in Frankreich, ein Gesetz in den Niederlanden, wir können letztlich ein Stück weit auch ein Gesetz in Großbritannien mit heranziehen. Wir haben Diskussionen auf europäischer Ebene. Für wen soll das Gesetz gelten? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. In Frankreich gilt es nur für sehr große Unternehmen.
Im Jahr 2017 beschließt das französische Parlament das sogenannte Loi de Vigilance. Das Gesetz ist zu diesem Zeitpunkt einzigartig in Europa. Zum ersten Mal können Konzerne für mutmaßliche Verbrechen, die sie im Ausland begehen, haftbar gemacht werden. Ein zentraler Schwachpunkt des Gesetzes: Es gilt nur für Unternehmen mit mindestens 5.000 Beschäftigten auf französischem Territorium oder 10.000 Beschäftigten weltweit. Das Gesetz greift also nur bei schätzungsweise 140 Konzernen.
Ich finde, die Frage, die man da stellen sollte, ist zum einen aus der Perspektive der UN-Leitprinzipien gilt es natürlich für alle Unternehmen. Ja, also die menschenrechtliche Verantwortung tragen alle Unternehmen. Wenn ein Gesetz kommt, muss man natürlich ein bisschen regulatorisch fragen. Ich glaube, es gibt ein gutes Argument zu sagen, dass man ganz kleine, also Kleinstunternehmen, wie das auf europäischer Ebene heißt, also Unternehmen mit weniger als 10 oder 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit weniger als 750.000 Euro Jahresumsatz, dass man die ausnimmt. Das wären also wirklich so die ganz Kleinen, auch die Selbstständigen. Aber darüber hinaus sollte man doch, glaube ich, recht weit gehen.
Auf der Basis des neuen Gesetzes verklagten Menschenrechtsorganisationen im Jahr 2018 den französischen Ölmulti Total wegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen am Albertsee in Uganda. Das Verfahren ist aktuell bei einem Berufungsgericht anhängig. Im Januar 2020 dann der nächste Paukenschlag. Total sieht sich nun auch mit einer Klimaklage konfrontiert. Mehr als ein Dutzend französischer Städte und Umweltorganisationen werfen dem Unternehmen Untätigkeit angesichts der Klimakrise vor. In Österreich kommt die Debatte um ein Lieferkettengesetz ebenfalls Schritt für Schritt voran. Die Kampagne »Menschenrechte brauchen Gesetze, damit Lieferketten nicht verletzen« startete im Oktober vergangenen Jahres und fordert die österreichische Regierung dazu auf, sowohl hierzulande als auch auf EU-Ebene und auf UN-Ebene rechtsverbindliche Regeln für Sorgfaltspflichten der Unternehmen in globalen Lieferketten zu schaffen bzw. zu unterstützen. Kampagnenkoordinatorin Bettina Rosenberger vom Netzwerk Soziale Verantwortung sagt:
Und hierfür ist es notwendig, dass es eine sogenannte zivilrechtliche Haftung beinhaltet. Eine zivilrechtliche Haftung bedeutet, dass die Menschen, die eben unter diesen Menschenrechtsverletzungen und unter den Umweltschäden leiden, auch dafür entschädigt werden. Konkret bedeutet das, dass diese Menschen eben zum Beispiel in Europa Zugang zu Rechtsmitteln bekommen und dann die entsprechenden Unternehmen vor Gerichten verklagen können. Da geht es ganz stark eben darum, dass die Menschen, die diesen Schaden erlitten haben, auch direkt die Entschädigungen bekommen. Das ist eben der große Unterschied zu einer strafrechtlichen Haftung, die im Endeffekt dazu führen würde, dass das Unternehmen natürlich eine Strafe zahlen müsste, aber eben diese Gelder dann an den Staat fließen würden und nicht bei den Menschen ankommen würden, die darunter leiden mussten.
Auch in den Niederlanden gibt es erste konkrete Schritte. Ein Tochterunternehmen des Mineralölkonzerns Shell muss zum ersten Mal in seiner langjährigen Geschichte Entschädigungen für die Geschäftspraxis im erdölreichen Nigeria bezahlen. So urteilte ein Berufungsgericht im niederländischen Den Haag Ende Januar. Ein später, mit hohem Blutzoll erkämpfter Erfolg der Bewegungen für Klimagerechtigkeit. Denn es liegt bereits 25 Jahre zurück, dass der Vorkämpfer der Anwohner des Niger-Deltas, Kensaru Viva, ermordet wurde. Kritiker werfen Shell seit jeher eine Mitschuld am Tod von Saru Viva vor. Wirtschaftsvölkerrechtsexperte Markus Krajewski betont, wie wichtig es ist, sich nicht allein auf Selbstverpflichtungen der Unternehmen zu verlassen.
Ein Gesetz, das lediglich Transparenz und Berichtspflichten verlangt, ist nicht effektiv. Das können wir inzwischen sehr gut empirisch auch belegen. Es gibt Studien zum sogenannten UK Modern Slavery Act, die gut zeigen, dass das letztlich nicht zu einer Veränderung des Unternehmensverhaltens oder der globalen Wertschöpfungskette führt. Das heißt also, man braucht am Ende dann tatsächlich die Sanktionspflicht und zwar mit insbesondere Blick auf eine zivilrechtliche Haftung.
Während sich die Stimmen, die Lieferketten ohne Ausbeutung fordern, mehren, versuchen Konzernlobbys und Wirtschaftsverbände, entsprechende Vorstöße aufzuhalten oder zumindest zu verwässern. Immer wieder versuchen Konzerne, bindende gesetzliche Regelungen zu umgehen und stattdessen Strategien der sogenannten Corporate Social Responsibility, also freiwillige und unverbindliche Maßnahmen, vorzuschieben. Doch die Wirksamkeit dieser freiwilligen Maßnahmen ist wissenschaftlich widerlegt. Es geht vielmehr um rechtlich bindende Maßnahmen.
Die zivilrechtliche Haftung ist natürlich die Ansage oder die Botschaft an die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Eure Rechtsverletzung ist eine solche, die auch ausgeglichen werden muss und die als Rechtsverletzung angenommen und wahrgenommen wird. Und das Recht sagt dann eben, dann gibt es Schadensersatz, auch wenn das natürlich teilweise nur sehr wenig ist, wenn man sich die tatsächlichen Verletzungen anschaut. Und das Zweite ist, wir wissen aus den Gesprächen mit Unternehmen, dass die sagen, wenn das rechtlich verbindlich ist, also wenn am Ende eine Pflicht steht, die auch Geld kosten kann, dann wandert das bei uns intern in die Compliance oder in die Legal-Abteilung, also zu den Leuten, die sozusagen fürs Recht zuständig sind und nicht mehr nur bei PR, also diejenigen, die für die schönen Broschüren zuständig sind. Und das ist auch für Unternehmen intern eben nochmal wichtig und interessant, dass sie dann natürlich da auch ganz anders unterwegs sind.
Auch in der Schweiz bewegte sich im vergangenen Jahr einiges. Dort wurde vor wenigen Monaten über die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt. Die Abstimmung kann als Meilenstein gewertet werden. Denn obwohl die Initiative am Einspruchsrecht der Schweizer Kantone scheiterte, stimmte eine Mehrheit der Schweizer für den Gesetzesentwurf. Der bekannte Soziologe Jean Ziegler ist prominenter Unterstützer der Konzernverantwortungsinitiative.
Die haben mit ganz knapp gewonnen, 50,7% Volksmehrheit. Aber damit eine Volksinitiative durchkommt in der Schweiz, braucht es das die Mehrheit noch dazu der Kantone. Und die Höhlenbewohnerkantone der Urschweiz und die stockkatholischen Kantone, die haben abgelehnt. Und wir haben also trotz der Volksmehrheit, das ist schon sehr viel in der Bewusstseinsbildung, haben wir diese Initiative verloren, weil wir nicht die Mehrheit der Kantone hatten. Aber der erste Angriff, es wird ein zweiter, es wird weitere Initiativen geben, der zeigt den Weg, den die anderen Länder auch gehen sollten.
Rita Kesselring von der Universität Basel forscht zur Rohstoffausbeutung im südlichen Afrika. Sie erforscht unter anderem die Rolle des Rohstoffriesen Glencore, der im Schweizer Steuerparadies Zug angesiedelt ist und der seit längerem für Vergehen in der rohstoffreichen Provinz Katanga im Süden der Demokratischen Republik Kongo verantwortlich gemacht wird.
Glencore hat den Hauptsitz in der Schweiz und Kupfer- und Kobaltminen im Südosten des Kongos. Sie haben vielleicht von den Fällen gehört, es gibt 2 Minen, wurden Verschmutzungen von Kleinbauern bewirtschaftenden Agrarflächen festgestellt vor ein paar Jahren. Und es war ganz klar eine Verletzung des Rechts auf Nahrung. Das wurde von Glencore aber so nicht anerkannt über Jahre hinweg. Die Anwohnerinnen und NGOs vor Ort haben den Druck erhöht, probiert mit dem Konzern zu sprechen, dass die Verletzungen aufhören. Und es hat sich schließlich nur etwas verändert, und zwar nur sehr wenig, als der Druck dann auch aus der Schweiz kam. Nicht von der offiziellen Schweiz und nicht über Gerichte, sondern über 2 NGOs, in dem Fall Brot für alle und Fastenopfer.
Wie in so vielen Ländern des globalen Südens liegt auch im Kongo der Rechtsstaat da nieder. Grund dafür sind postkoloniale Abhängigkeits- und Dominanzverhältnisse und die fortgesetzte Ausplünderung der Ressourcen. Auch Jean Ziegler betont, dass deshalb der Gerichtsstand in den Ländern des Nordens angesiedelt sein müsste.
Also diese Direktausbeutung, die direkt absolut verantwortlich ist für den Zerfall des Staates, für die Korruption, für die totale Inexistenz irgendeiner ökonomischen, sozialen oder staatlichen Souveränität, diese Minenkonzerne, die müssen auch von Europa aus, das sind Konzerne, die ihre Heimat in Europa haben, für die sind wir verantwortlich. Und vor allem der Gerichtsstand ist das Urheberland der Konzerne. Also gegen die Konzerne, die Kinderarbeit betreiben, können belangt werden, nicht im Drittweltland, wo die Gerichtsbarkeit ja kaum funktioniert, sondern im Ursprungsland, in ihrem Heimatland.
Rita Kesselring erklärt, dass im Fall von Glencore die Menschenrechtsverletzungen im Kongo zwar eingedämmt werden konnten, dass es aber aufgrund der fehlenden Gesetze keine Wiedergutmachung für das geschehene Unrecht gab.
Die Verschmutzung direkt hörte auf, aber was man nicht vergessen darf, und das hält bis heute an, dass die Anwohnerinnen natürlich mit dem verschmutzten Boden weiterhin leben müssen, mit dem verschmutzten Wasser, Grundwasser und den Flüssen, und auch die Luft wird immer wieder verschmutzt. Das heißt, für diesen Fall kann man sagen, es gab weder eine Anerkennung der Verletzung durch Glencore, weil kein Rechtsfall vorlag, noch eine Wiedergutmachung für die gravierenden Verletzungen, die andauern.
Ein weiteres Land, in dem Rita Kesselring Untersuchungen durchführt, ist das südliche Nachbarland Sambia, wo der Schweizer Konzern Glencore ebenfalls mutmaßlich Vergehen begangen hat. Dort sei die Unabhängigkeit der Gerichte zwar besser gewährleistet als im Kongo,
aber auch hier gibt es weiterhin gravierende Verschmutzung der Luft, des Bodens und des Wassers. Für die meisten Anwohnerinnen, Tausende von Anwohnerinnen, die nicht direkt bei der Mine angestellt sind, sondern in der Nähe der 2 Minen konkret wohnen. Das kann Glencore oder konnte Glencore in den letzten 20 Jahren machen, weil der sambische Staat im Zuge der Privatisierung und des Drucks durch den IMF und der Weltbank weitreichende Zugeständnisse an die Firmen, die Minen kauften, machen mussten. Und das beinhaltete auch sehr wenig Verpflichtungen, was Umweltverschmutzungen angeht. Und der letzte Punkt, der aus den beiden Beispielen von vorhin aus dem Kongo und Sambia hervorkam, ist, dass ein Lieferkettengesetz Wiedergutmachung für erlittene Schäden beinhalten muss und auch die Beweislastumkehr zugunsten der Opfer einschließen sollte.
In der Schweiz wird nun aller Voraussicht nach der Gegenvorschlag des Parlaments umgesetzt. Dieser sieht lediglich eine allgemeine Berichterstattungspflicht sowie themenspezifische Sorgfaltspflichten in den Bereichen Konfliktmineralien und Kinderarbeit vor. Trotz dieses Rückschlags ist John Ziegler davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für die Erkämpfung eines umfassenden Lieferkettengesetzes letztendlich gut sind.
Die meisten Herrschaftsländer, jedenfalls in Europa, sind Demokratien. Die Konzerne kommen allermeist von ihnen aus tatsächlichen lebendigen Demokratien, wo die Menschenrechte, die Bürgerrechte präsent sind, vorhanden sind, Waffen, die wir gebrauchen können. Und es hängt an uns, am Aufstand des Gewissens in unseren demokratischen Staaten, dass diese neuen Normen, die Konzernverantwortlichkeit, völkerrechtlich von unseren Regierungen anerkannt und durchgesetzt wird. Es gibt keine Verantwortungslosigkeit, es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie, was heute im Kongo geschieht. Die verhungerten Kinder, die in den Minen, in den Coltan-Minen umkommen, weil ständig Stollen zusammenbrechen, all diese fürchterlichen tagtäglichen Vorkommnisse, für die sind wir verantwortlich.
Wir als zivilgesellschaftliche Kampagne Menschenrechte brauchen Gesetze, fordern eben in Österreich ein Lieferkettengesetz, fordern in der EU ein Lieferkettengesetz und auf UN-Ebene das UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechte. Denn wir sind in einer Welt konfrontiert, in der noch immer tagtäglich Gewerkschafterinnen verfolgt werden, Kinderarbeit existiert und unsere Umwelt zerstört wird. Während wir in anderen Staaten bereits beobachten konnten, dass es bereits erste gesetzliche Maßnahmen gibt zur verbindlichen Regulierung von Unternehmen, sind wir mit der Tatsache konfrontiert, dass in Österreich noch immer Stillstand herrscht.
Bettina Rosenberger vom Netzwerk Soziale Verantwortung sagt, in Deutschland wurde vor wenigen Wochen ein Lieferkettengesetz beschlossen. Rosenberger begrüßt diesen Schritt, auch wenn der ursprüngliche Entwurf stark verwässert wurde.
Grundsätzlich angesichts der Debatte hier in Österreich, nämlich eine Debatte, die bisher nicht stattfindet, muss man sagen, dass es definitiv ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass es in Deutschland jetzt mal überhaupt ein Lieferkettengesetz gibt. Allerdings darf man eben auch nicht darüber hinwegsehen, dass dieses Lieferkettengesetz natürlich deutliche Schwächen beinhaltet. Zum einen, dass eben die zivilrechtliche Haftung eben fehlt, die praktisch das Herzstück eines Lieferkettengesetzes wäre. Und zum anderen, dass die Mitarbeiterinnenanzahl viel zu hoch angesetzt wird. Und auch, dass dieses Lieferkettengesetz erst 2023 in Kraft treten wird und dann eben Unternehmen betreffen wird, die 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen. Das wären dann etwa 600 Unternehmen in Deutschland. Und ab 2024 wird es dann zwar auch für Unternehmen gelten, die 1000 Beschäftigte haben. Allerdings ist diese Mitarbeiterinnenzahl noch immer viel zu hoch angesetzt und müsste deutlich reduziert werden.
Die Auseinandersetzung um ein Lieferkettengesetz ist das sprichwörtliche Bohren dicker Bretter. Die involvierten Initiativen kämpfen nicht nur um Schadenersatzzahlungen für die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung.
Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten bedeuten, dass Unternehmen, bevor sie mit einer wirtschaftlichen Aktivität starten, überprüfen müssen, welche Auswirkungen damit verbunden sind. Also da geht es eben um eine Risikoanalyse und wenn sich dann im Zuge dieser Risikoanalyse ergibt, dass diese wirtschaftlichen Vorhaben dermaßen gravierend wären, dass sie Menschenrechte verletzen würden oder die Umwelt zerstören würden, dass dann diese wirtschaftlichen Aktivitäten einfach erst gar nicht stattfinden.
Letztendlich geht es um viel mehr, nämlich um die Aushandlung einer komplett neuen globalen Arbeitsteilung und einer Lebensweise, von der Mensch und Umwelt gleichermaßen profitieren. Denn der überdrehte Konsumismus der westlichen Welt kann wohl auch aus klimapolitischen Gründen nicht länger gehalten werden. Die Debatte um ein Lieferkettengesetz könnte Anlass sein für eine breite Diskussion darüber, in welcher Welt wir zukünftig leben wollen.
Konzernverantwortung mit Lieferkettengesetzen gegen Ausbeutung und Umweltzerstörung. Von Alexander Beer. Gesprochen hat Christian Keinradl. Redaktion Armin Stadler.